viele Leute haben das gekauft, weil sie verliebt waren und es hieß dann der Ehering 2.0. Aber was auch ein bisschen rauskam, ist, dass es vielleicht mehr Handcuff 2.0 war.
Im Vorfeld, wenn man das googelt, du sprichst da sehr offen drüber, ihr habt das irgendwie von 0 auf 30 Millionen ARR gebootstrapped und das mit einem Hardware-Produkt. Ne? Also das ist eigentlich unheard of, gerade hier auch im Valley, wo ja eigentlich immer so gesagt wird, okay, Hardware ist hart.
Zu dem Zeitpunkt war meine Nachbarin, mit der wir sehr eng verbunden sind, ist dann tatsächlich auch an Parkinson erkrankt gewesen schon. Das hat uns schon alle sehr mitgenommen, weil Carol auch sehr schnell, sehr dramatisch verfallen ist eigentlich. Und wir haben das gesehen, dass andere Leute, die mit Parkinson anders umgehen, die viel sportliche Aktivitäten machen, damit unter anderem sehr, sehr lange leben können und eine relativ hohe Lebensqualität. Und dann dachte ich so, wow, das ist ein Bereich, in dem dringend was gemacht werden muss.
Herzlich willkommen zum OMR Silicon Valley Update. Der Podcast mit Christian Bützer, der euch von deutschen Erfolgsgeschichten aus San Francisco und dem Valley berichtet.
Herzlich willkommen im OMR Silicon Valley Update Podcast, präsentiert von Learn.xyz, meiner Firma hier in San Francisco. Und wir sind eine Corporate Learning Plattform, entirely focused und powered von künstlicher Intelligenz. Und wir sorgen dafür, dass Corporate Learning in deiner Firma wirklich mal richtig revolutioniert wird. Also teste uns einfach auf www.learn.xyz oder schreib mir bei LinkedIn eine Nachricht, dann gebe ich natürlich auch gerne eine Demo. Mein Gast heute ist Christoph Dressel, Seriengründer und CEO von MimoFit, mit einer Karriere, die spannender kaum sein könnte. Christoph hat ein Hardware-Startup aus dem Silicon Valley ohne externes Investment auf beeindruckende 30 Millionen Dollar Jahresumsatz gebracht, mit einer Gewinnmarge von unglaublichen 40% in nur 3 Jahren. Doch anstatt sich zurückzulehnen und zu denken, ja, was mache ich jetzt, widmet er sich heute einem Thema, das ihm besonders am Herzen nämlich Parkinson. Christoph erzählt uns, wie man von vibrierenden Armbändern zu bahnbrechenden Technologien für Parkinson-Patienten kommt, warum sportliche Aktivität die einzige nachweisliche Möglichkeit ist, den Krankheitsverlauf von Parkinson signifikant zu beeinflussen und wie MimoFit genau das ermöglicht. Bevor es losgeht, ich bin ja ein Riesenfan vom Founder Mode Podcast von Felix Eiser und Moritz Bletz. Also einen kurzen Shoutout und vielen Dank hier an euch. Die beiden machen was, was ich eigentlich auch schon längere Zeit mal probieren wollte, nämlich eine WhatsApp-Community für den OMR Silicon Valley Update Podcast, wo ihr nach und vor der Folge Fragen stellen könnt, wo wir ja die Folgen gemeinsam kritisieren oder feiern können, wo ihr mir oder den Speakern Feedback geben könnt und den Link zu der Gruppe, den findet ihr in den Shownotes. Bin gespannt, wer da alles dazukommt. Freue mich auf jeden Fall, direkt von euch zu hören. Aber jetzt rein in die inspirierende und tiefgehende Folge inklusive vieler Longevity-Hacks mit Christoph Dressel. Auf geht's.
Moin Christoph.
Hallo, hallo Christian.
Grüß dich. Sag mal, du bist schon Ende der 90er Jahre aus Deutschland, erst Bielefeld, dann Lüneburg nach Portugal gegangen. Und heute gibt's ja ganz viele Leute, die sagen, oh, Deutschland ist mir zu trist und zu dunkel und ich muss irgendwie nach Portugal und baue da jetzt irgendwie mein Startup. Wie war das damals Ende der 90er Jahre?
Also es hat eigentlich angefangen, Da habe ich in Bielefeld studiert und dann habe ich während des Studiums immer irgendwelche Jobs im Tourismus angefangen in Spanien. Das war erst auf Lanzarote und dann bei Barcelona und habe dort manchmal ein ganzes Jahr lang gearbeitet und bin eigentlich mit der Iberischen Halbinsel in der Verfallen irgendwie. Das war super cool. Dann bin ich damals von meinem letzten Job zurück nach Bielefeld und Bielefeld war halt Bielefeld.
Nichts gegen Bielefeld, ja.
Nichts gegen Bielefeld. Und kam dann, war eigentlich verzweifelt zurück, wieder irgendwie nach Iberia zu kommen. Und dann wollte ich unbedingt, habe ich ein Erasmus-Stipendium gesucht und bin in das Erasmus-Büro gegangen und da waren halt alle Studienplätze in Spanien weg. Und mein Spanisch war damals schon einigermaßen okay. Und dann sagte die Frau da aber, die Sekretärin sagte, wir haben ja aber noch was in Lissabon. Da dachte ich, Lissabon, Portugal, noch nie gehört. Und dann habe ich mir das angeguckt, konnte das auch relativ gut lesen, weil Portugiesisch und Spanisch ist relativ ähnlich. Und dann dachte ich so, why not? Und dann habe ich dann auf den Punkt noch unterschrieben und habe dann ein Jahr lang für Portugal, ohne eigentlich irgendeine Idee von Portugal zu haben. Und bis ich dann tatsächlich im Flieger saß und dann das erste Portugiesisch gehört habe, dachte ich dann so, holy moly, irgendwie, du hast ja überhaupt keinen Plan, verstehst kein einziges Wort.
Ja.
Und dann war ich dann halt da in Portugal, in Lissabon ein Jahr, habe das studiert.
Was hast du studiert da?
Wirtschaft, BWL. Das ging dann auch irgendwie, weil die Portugiesen auch sehr gut Englisch sprechen.
Mhm.
Und bin dann, musste dann aber irgendwann wieder zurück nach Deutschland, um mein Studium fertig zu machen. Und kurz vor Studiumende hat mich ein alter Freund, hat mich nochmal gefragt, hey, wollen wir nochmal nach Portugal alte Freunde besuchen? Und habe mich dann tatsächlich in eine Portugiesin verliebt. Hals über Kopf natürlich. Mhm. Und war zu dem Zeitpunkt, hatte ich gerade meine zweite Firma verkauft. Das war eine Internetagentur in Hamburg. Wir saßen da in so einem besetzten Gebäude und es war cool. Und
in der Schanze, oder?
Nicht in der Schanze, in der alten Post.
Ah, war okay.
Das, direkt gegenüber vom Hauptbahnhof. Mhm. Das war, ich weiß nicht, ob es mittlerweile müsste die wieder ausgebaut sein, denke ich.
Ja, ja.
Aber das war, damals war es halt also so Untergrund und was weiß ich.
Super cool.
Und das hatte ich gerade verkauft. Ich habe unterrichtet an der Wirtschaftsakademie, aber hatte eigentlich, war jetzt fertig, um was Neues anzufangen. Und dachte ich so, hier in Deutschland ist alles okay, warum nicht mal nach Portugal? Und dann habe ich tatsächlich alles verkauft, ins Auto gepackt und dann brumm, runter nach Portugal.
Okay.
Dann
war ich da. Okay. Und hattest du schon da Kontakt mit dem Silicon Valley irgendwie? Weil ich meine, heute bist du ja hier, denn die Brücke versuchen wir jetzt zu schlagen. Also wann war für dich klar, okay, Portugal ist ja ganz schön und Lissabon sieht so ein bisschen aus wie San Francisco. Wenn man da ist, denkt man ja wirklich mit den gleichen Bahnen und die gleiche Brücke. Also da gibt es ja eine kleine Golden Gate Bridge praktisch. Wann war für dich klar, eigentlich muss man in Silicon Valley?
Das kam ziemlich spät. Das war eine andere Firma, die wir hatten, so eine Creative Agency, ein Incubator Studio. Dem haben wir eigentlich die Kunden, das war basiert in Portugal und London. Wir hatten schon zwei Büros. Und unser Hauptkunde ist dann aus London in die Bay Area gegangen, in Silicon Valley. Und wir hatten dann 20, 30 Leute im Retainer für Samsung war das damals.
Mhm.
Und es war dann so, dass das ganze Geschäft ging immer mehr in die USA, immer mehr in die Bay Area. Und ich habe dann verzweifelt versucht, jemanden zu finden, der das hier leiten kann, weil wir dann halt so viele Leute hier hatten. Und dann, je mehr ich dann Leute gesucht habe, umso mehr habe ich darüber nachgedacht, das ist eigentlich echt ein cooler Job, für den du hier jemanden suchst. Irgendwie, warum machst du den nicht selber? Und dann dachte ich dann, es war dann auch relativ schwierig, jemanden zu finden, dem man dann vertraut und der dann das Geschäft hier leitet mit den Kunden. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, so, let's go.
Okay.
Jetzt gehen wir selber.
Okay, nice. So. Und wann war das?
2010, 2011.
Okay. Also wir sind auch schon eine ganz schöne Zeit hier. Wenn man selber Unternehmer ist, dann gibt es ja auch interessante Visa-Typen, wo das relativ einfach ist, ne? Also wahrscheinlich war das gar nicht so schwierig, dann hierher zu kommen.
Das war, ich meine, es ist immer ein bisschen schwierig, aber das war ein L1-Visa.
Ah, okay. Okay, so ein Intercompany-Transfer. Also habt ihr dann eine eigene Entity hier gemacht und dann habt
Die Firma war dann hier, wir mussten dann eine Firma hier gründen, auch die Verträge wurden dann immer größer. Wir mussten dann hier Steuern bezahlen, was weiß ich. Wir hätten die Verträge nicht schließen können mit den Kunden.
Okay. Und dann bist du direkt nach Menlo Park in die South Bay sozusagen oder ins richtige Silicon Valley gezogen. Wir sind ja hier in San Francisco, auch wenn der Podcast Silicon Valley Update heißt. Du hast mir mal gesagt, dass du eigentlich nie einen richtigen Job hattest, sondern hast immer Unternehmertum irgendwie gelebt und so. War das für dich von vornherein auch klar, dass so nach der Uni du immer wieder gründen wolltest? Weil, ich meine, wir gehen da ja gleich noch langsam durch, aber du bist, glaube ich, mittlerweile bei Firma Nummer 6 oder 7.
Richtig klar war mir das nie, weil ich, glaube ich, auch nie so viel nachgedacht habe, speziell als ich jünger war.
Ja.
Aber das wurde mir so ein bisschen vorgelebt von meinen Eltern. Also meine Mutter hatte, ich bin ja ein Ostkind, also komme ursprünglich aus Sachsen.
Mhm.
Die hatte damals schon ein Kunstgewerbe irgendwie und hat Marionetten hergestellt und wir sind dann mit meinem Bruder, bin ich auf dem Moped rumgefahren und haben die auf irgendwelchen Märkten verkauft und so. Das war schon immer so. Und dann sind wir tatsächlich vor der Wende abgehauen, ein halbes Jahr vor der Wende. Meine Eltern haben halt alles verkauft, alles stehen und liegen gelassen und sind dann in den Westen gegangen. Und dann hat mein Vater mit über 50 tatsächlich nochmal eine Firma gegründet und ist dann so richtig aufgelebt, konnte dann seine Karriere ausleben, die er im Osten halt nicht konnte, weil er da immer Karriereverbot hatte, weil wir auch in der Kirche aktiv waren und so. Oder weil er nicht in die richtige Partei eintreten wollte. Und dann war das so ein Familienunternehmen, wo eigentlich die ganze Familie eingebunden war, wo wir auch alle Anteile hatten und mitgemacht haben. Und es war dann so, das war eigentlich so cool, dass das geht.
Also die Inspiration wurde dir früh in die Wiege gelegt.
Ja,
mega. Und sag mal, dann bist du hier gewesen, hast diese Firma, diese Agentur weitergebaut, bist aber dann irgendwann raus und was kam dann als nächstes?
Die Agentur, das war Impossible Labs, das war so ein Incubator und wir haben also zum Teil große Systeme gebaut für große Firmen, damals viele Operating Systems für irgendwelche, für Mobiltelefone vor allen Dingen. Und dann haben wir nebenbei aber immer Startups gemacht, also als Incubator Studio. Und dann eins dieser Startups wurde dann, das war dann das, was ich dann übernommen wollte. Das heißt, das war dann so, es gibt so diese goldene Regel, hast du irgendwas mit 7 Jahren mit einer genügend Intensität gemacht, solltest du was anderes machen. Mhm. Und nach 7 Jahren sagt man, hat man ein Niveau der Exzellenz erreicht. Und dann ist es Zeit, sich um was Neues zu kümmern. Das ging mir eigentlich immer so, auch bevor ich das wusste, nach 7, 6, 7, 8 Jahren wurde mir dann immer irgendwas langweilig. Dann hat man irgendwie das auch an andere Leute übergeben. Dann ist es so, auch die goldene Regel, der beste Manager macht sich selber überflüssig.
Ja, klar.
Nicht? Also dann hat man das irgendwie so gemacht, dass man selber nicht mehr wirklich gebraucht wird. Und dann ist es Zeit, irgendwas Neues anzufangen. Und dann damals war das so, das waren dann auch 7, 8 Jahre mit dem Incubator Studio, dachte ich so, das neue Startup ist echt cool.
Und habt ihr das dann alles nur aus dem Cashflow finanziert oder habt ihr dann mal das Geld geraced oder wie habt ihr das gemacht?
Das haben wir aus dem Cashflow finanziert, von dem Incubator, also von der Agentur. Die okay. Agentur hat halt vor allen Dingen Leute aus Portugal gesourced und dann haben wir das, die Arbeit fast alle im Silicon Valley gemacht. Und das war halt ein ganz gutes Business Model. Das hatten wir halt relativ viel Geld übrig. Und davon konnten wir dann einige von den Startups starten.
Okay. Und wir sprechen ja gleich über die eine große Firma, die da raus geworden ist. Super spannend. Aber was ist aus Impossible dann geworden? Hast du das verkauft oder gibt's das heute noch oder was ist damit passiert?
Ich bin dann, die gibt's heute leider nicht mehr, so viel ich weiß. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das nicht mehr gibt. Das hat sich dann, ich bin dann raus aus der Firma. Ich sage nicht, weil ich halt so ein großartiger Manager war, aber irgendwie hat sich das dann aufgegeben. Auch mit der Pandemic. Ich war dann halt 3 Jahre bevor der Pandemic, bin ich dann schon, bin mich dann abgeseilt. Abgeseilt ist ein schlechtes Wort, aber mich da verabschiedet und dann mit der Pandemic ging es, glaube ich, nicht mehr sehr gut. Dann
okay. Ja, lass uns mal über dieses Startup sprechen. Also ich gehe davon aus, dass das Bond Touch ist.
Richtig, Bond Touch.
Genau, also im Vorfeld, wenn man das googelt, du sprichst da sehr offen drüber, ihr habt das irgendwie von 0 auf 30 Millionen ARR gebootstrapped und das mit einem Hardware-Produkt. Ne? Also das ist eigentlich unheard of, gerade hier auch im Valley, wo ja eigentlich immer so gesagt wird, okay, gerade wenn du Hardware ist hart und so. Ne? Also erklär erst mal ganz kurz, was das Produkt ist und dann möchte ich die Geschichte einmal genau aufzeigen, weil ich das ganz spannend finde.
Also das Produkt ist ziemlich dämlich, wenn man so will. Also oder ziemlich dämlich.
Ja, super Pitch, ja. Kauft es euch nicht.
Es, ich meine, es ist eine gewisse Schönheit in der Einfachheit, würde ich nur so sagen. Es ist einfach, es ist ein Wearable, das ist was man am Handgelenk trägt. Es wird verkauft in einem Paar, also man kauft immer zwei. Und dann ist es so, dass du eins von den Teilen gibst du jemandem, der dir besonders an dir liegt, deine bessere Hälfte sozusagen, und eins hast du selber an, drückt da drauf und dann das kreiert eine Vibration und die Vibration wird dann übers Telefon geleitet, übers Internet, kommt dann bei deiner besseren Hälfte an. Das heißt, man kann einfach, im Grunde das Einzige, was es macht, ist Vibrationen hin und her zu schicken.
Ja.
Das Besondere ist aber, dass es ein One-to-One-Channel ist. Das heißt, wenn ich eine Vibration auf dem Gerät kriege, weiß ich ganz genau, von welcher Person es kommt. Und die macht das nur, auch weil sie weiß, dass es nur bei mir ankommt.
Ja.
Das heißt, dieses One-to-One ist halt schon sehr sehr wichtig, weil es fast wie eine visceral reaction ist. Weil ich weiß, es vibriert, sie oder er hat an mich gedacht und wollte mir irgendwas schicken oder wollte mir irgendwie so ein, ja.
Ja, erzähl mal, wie das losging. Also war das so eine, auf dem Reißbrett, lass uns mal ein cooles Produkt bauen oder hattest du eine Fernbeziehung und wolltest nicht immer SMS schicken oder wie seid ihr darauf gekommen?
Das war damals die Phase, wo ich immer 3, 4 Monate hier in den USA verbracht habe und aber ich eigentlich noch in Portugal gewohnt habe.
Mhm.
War auch damals gerade frisch verliebt in einer neuen Beziehung. Und ich war wieder 3 Monate hier in der Bay Area und dann war das Valentine's Day. Und wir saßen im Café und waren da drauf, uns mit Stupid Fun Club zu treffen. Das war so eine Gang von Roboter-Engineers irgendwie. Und wir wollten hingehen, wollten denen was Neues pitchen und sagen, ja, wir müssen wohl was Interessantes halten. Und dann haben wir irgendwelche Valentine's Day, wie machen wir das? Und dann war das die Situation, oh, jetzt muss ich irgendwelche doofen Messages an meine große Liebe schicken, irgendwie, hab dich lieb, vermisst dich. Und das ist irgendwie nicht so mein Ding. Und dann dachte ich, eigentlich würde ich die eigentlich viel lieber jetzt umarmen oder einfach mal drücken oder so. Oder dann dachte ich, warum kann man das nicht über die Ferne machen? Warum muss man das immer mit Worten machen? Warum kann man das nicht über so ein Remote Touch irgendwie, wenn man das nicht ausdrückt? Das war dann die wo die Idee geboren wurde.
Und wie seid ihr das angegangen? Also habt ihr dann gesagt, okay, wir haben ja aus Impossible ja ein bisschen Kohle, wir können jetzt erstmal irgendwie nach China fliegen und so ein Tool bauen. Also ich meine, gerade bei Hardware, man sagt ja auch, Hardware ist hart, man braucht ja nicht nur die Software, sondern eben das Produkt und Warranty und dann muss das ja, Leute schlafen damit und haben das beim Duschen an und so weiter. Das ist ja nicht ein Produkt, was, also das muss ja richtig vernünftig sein, sag ich mal. Also wie seid ihr das angegangen? Du bist ja auch BWLer und jetzt nicht irgendwie Maschinenbauer.
Das ist richtig, ja, das ist richtig. Also von der Hardware hatte ich damals auch null Ahnung. Mhm. Es war eine ganz schöne Learning Curve. In der Tat war das kein einfacher Start. Also wir haben das dann designt und ich habe dann zwar damals diese Hype-Welle von Wearables, mhm, alle haben über Wearables
Fitbit und so, ne?
Ja, das ging damals alles durch die Decke. Und dann habe ich der einfachen Idee eigentlich nicht getraut. Dachte ich, das ist zu einfach, das wird nichts, und habe das relativ kompliziert gemacht. Das war ein modulares Wearable, wo man dann die Garage mit öffnen konnte, wo man die Metro bezahlen konnte und 1000 Funktionen dran, und bin tatsächlich rumgegangen, habe versucht, Fundraising dafür zu machen, und keiner hat mir Geld gegeben. Mhm. Das war so ein ziemliches Desaster.
Ja.
Und dann haben wir Videos gemacht, haben eine Indiegogo-Kampagne gestartet, haben tatsächlich auch 12.000 Euro, glaube ich, geraced über Indiegogo, was natürlich zum Leben zu viel, zum Sterben zu wenig ist irgendwie, oder umgedreht. Ja. Dann haben wir das geparkt für 2 Jahre. Dann waren die Videos waren noch draußen und die Kampagnen waren draußen, und dann irgendwann ging das viral auf Tumblr. Tumblr war damals noch ein Ding.
Ja.
Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt kommen so viele Anfragen über E-Mail, die Leute haben tatsächlich Interesse, das zu kaufen.
Ja.
Obwohl unsere Nachrichten, also auch die Videos, die waren so verwirrend, dass ich eigentlich dachte, wie kann das sein? Also die waren wirklich schlecht.
Ja.
Auf alle Fälle haben wir dann eine Subscription-Form aufgebaut, also einfach, wo die Leute ihre E-Mail eintragen können.
Ja.
Und dann hatten wir dann irgendwann mal 25.000 Leute, die sich da eingetragen haben. Da
krass.
Krass, genau. Ja. Also, jetzt müssen wir irgendwas damit machen. Ne?
Und dann, also ich meine, dann ist ja trotzdem auch die Frage, wie baut man das? Also wo geht man dann hin? Also was Software ist ja irgendwie einfach, ne? Jetzt gerade heute mit Vibe-Coding und so, brauchst du einen Prototypen und brauchst ja nicht mal einen Engineer und zeigst das dann irgendwie deinen Freunden bei LinkedIn oder so, und dann kriegst du direkt Feedback, dann rufst du die an, aber bei so einem Hardware-Produkt, da musst du ja einfach irgendwo hingehen wahrscheinlich. Also das kannst du ja nicht zu Hause zusammenlöten.
Das haben wir tatsächlich auch versucht, das zu Hause zusammenzulöten.
Ja.
Haben dann auch, weil wir eigentlich keine Ahnung hatten, haben dann irgendwelche Firmware-Engineers und Ingenieure angestellt, die dann irgendwas zusammengebaut haben, was nicht wirklich funktioniert hat. Da sind wir teilweise rumgelaufen, haben uns like irgendwelche billigen Mobiltelefone ums Handgelenk geschraubt, irgendwie natürlich viel zu groß waren, und versucht, tägliche Tests damit zu machen. Katastrophe. Also der Form-Factor ist schon super, super wichtig.
Mhm.
Dann war das wieder so eine göttliche Fügung, sage ich mal, so eine Schicksalsfügung. Ich hatte einen großen Auftrag in China, und ein alter Universitätsfreund von mir hat in Shanghai mit vielen Factories gearbeitet und hat Hardgoods gemacht.
Mhm.
Und den habe ich dann auf dem Rückweg besucht. Dachte ich, ja, guck mal vorbei in Shanghai. Und der hatte dann auch die Videos gesehen und kam mit der Idee, ja, das müssen wir unbedingt machen. Irgendwie, ich kann dir das herstellen, ich habe die Factory dafür und dies und das. Und dann, okay. Und ich war aber wirklich so widerspenstig. Ich dachte, haben es versucht, irgendwie, na, und alle Leute kauen mir am Ohr, irgendwie, ah,
jetzt muss ich. Jetzt mach's doch mal. Wir wollen dir Geld geben.
Und dann, ja, habe ich mich tatsächlich breitschlagen lassen und dann sagen, okay, jetzt machen wir mal Prototypen. Und das hat dann auch wirklich gut geklappt und gibt mir die Cost of Goods. Mhm. Das ist dann halt, also wie teuer ist es tatsächlich, das zu produzieren?
Ja.
Und dann hatten wir das, dann hatten wir einen interessanten Formfaktor und hatten einen interessanten Preis, wie man das tatsächlich herstellen kann.
Ja. Was hat das gekostet?
Die COGS, also die Cost of Goods shipped, waren unter $25.
Okay.
Das war für das Paar.
Ja.
Das war sehr gut. Und damals hatte ich auch noch, war ich ein bisschen dämlich, ich wollte es unbedingt, hatte die Idee, es muss Jewelry sein, es muss halt so, wie sagt man es auf Deutsch?
Ja, weiß ich auch gerade nicht, also Schmuck.
Schmuck, ja, es muss so ein Schmuckstück sein, es muss besonders schön sein, weil die Leute haben das ist was mit Liebe zu tun hat, und hab dann ein extra Lederband designt, irgendwie, was dann wirklich cool aussah, was die Leute aber leider zurechtschneiden mussten, und die mussten auch ein Loch reinhämmern, und dann hatte ich leider vergessen, dass Kids heutzutage keinen Hammer mehr im Haus haben.
Ja.
Und die haben sich dann kamen dann im Internet Stories, wie sie sich die Bücher ruinieren, weil sie, und die versuchen da die Löcher reinzuhaben.
Was war denn die Zielgruppe? Waren das dann so, ist einmal 14- bis 20-Jährige eher? Oder so die Fernbeziehungsleute von 20 bis 30? Oder was waren so die Käufer?
Am Anfang war das tatsächlich so von 14 bis 24, 28, mhm, war unsere erste Zielgruppe. War ganz interessant, als wir dann das angefangen haben, auch über Amazon zu verkaufen, ist unsere Zielgruppe tatsächlich bis 35, bis 40 hochgegangen. Mhm. Also haben wir gerade die Zielgruppe nochmal erweitert. Aber die erste Zielgruppe waren ganz klar early, also late teens und early twenties.
Okay, okay. Und dann habt ihr das für 100 Euro oder 100 Dollar verkauft? Oder wie hat man sich das vorgestellt?
Ja, am Anfang dachte ich, weil ich ein kloppt. Also weil ich dachte, ach, das ist meine Lieblingszahl, dann haben wir es für 88 Dollar verkauft.
Ja.
Wir wollten also unbedingt in einem zweistelligen Bereich sein.
Ja.
Und das verkaufte sich sehr gut und dann haben wir irgendwann das mal für 99 Dollar verkauft und null Verlust.
Mhm.
Also wir haben halt vorher einfach die 11 Dollar verschenkt irgendwie.
Okay. Und ich meine, hattet ihr denn Kosten? Also das Ding ist ja mit dem Handy über Bluetooth wahrscheinlich verknüpft. Dann gab es eine App irgendwie auf dem Telefon. Das heißt, du hast jetzt auch nicht irgendwelche großen Running-Kosten irgendwie, außer die App so ein bisschen zu updaten.
Ja, das war...
Okay, okay. Und ich meine, wie habt ihr das vermarktet? Habt ihr dann einen Instagram-Account erstellt? Oder wie seid ihr dann von eben, ich verkaufe jetzt an die 25.000 Leute, die da bestellt haben. Ich meine, das mal 100 ist ja auch schon Umsatz. Aber wie ging das dann weiter?
Das war viel über Social Media, viel über Influencer-Marketing, das haben wir gemacht. Und das lief eigentlich ziemlich gut, weil unsere Zielgruppe war auf Social Media. Also da mussten wir jetzt nicht irgendwie große neue Sachen erfinden.
Mhm.
Was natürlich sehr wichtig war, ist, dass wir haben sehr stark auf die Ratings geachtet.
Ja.
Gerade in den App-Stores und dann später auch auf Amazon.
Ja.
Und wir haben es eigentlich nicht zugelassen, dass es irgendein unzufriedener Kunde gibt. Also jeder Kunde musste happy sein. Wir haben dann auch alles umgetauscht. Hatten dann oft den Fall, dass Leute dann sagen, oh, jetzt habe ich gerade meinen One-Touch gekriegt und meine Beziehung ist gerade zerbrochen. Das war so.
Ja, stimmt. Da hast du ein einzelnes verschickt dann.
Nee, dann haben wir so, okay, ich schick's zurück und wir nehmen alles zurück und wir machen das. Und ihr seid Kids und die haben uns halt im ersten Liebesrausch haben die dann die Dinger bestellt und dann 14 Tage, bevor das Ding angekommen ist zu Hause,
war schon wieder
vorbei ist.
Oh. Ja, witzig. Okay. Und du hast gesagt, ihr habt da irgendwie 40% Marge mitgehabt mit dem Produkt. Also ihr habt ja da, ich meine, wenn das auf 30 Millionen gegangen, also in 3 Jahren, glaube ich, hast du gesagt, ist das so auf 30 Millionen gegangen. Habt ihr das dann benutzt, die Kohle, um wieder neue Investments zu machen in das Produkt? Weil das Produkt gibt es zwar, habe ich geguckt, man kann das noch kaufen, aber es ist jetzt nicht irgendwie so ein Mainstream-Ding geworden. Ne? Also
ist es nie geworden.
Ja.
Ist es nie geworden. Und was wir gemacht haben, also wir haben natürlich ich bin ja nach 3 Jahren, bin ich dann auch rausgegangen, also ich wusste dann, weiß nicht, was mit dem anderen Geld passiert ist, aber wir mussten natürlich den Incubator zurückzahlen, also wir haben ungefähr 500.000, ich glaube 600.000 Dollar haben wir gebraucht, um das hochzubringen, um die ersten Hardware, die Mold und was weiß ich, das kostet alles eine Menge Geld, Hardware ist hart, also ohne Zweifel. Dann haben wir natürlich neue Produkte entwickelt. Und dann haben wir zum Teil aber auch einfach Geld zurückgelegt.
Okay.
Und das war so.
Okay, okay. Und warum bist du dann da rausgegangen? Ich meine, das ist ja eigentlich der Traum von einem Gründer, ne? Also du baust was auf, du kriegst irgendwie so ein Product Market Fit, du machst irgendwie Profits, wo du dann auch sagen kannst, okay, jetzt haben wir irgendwie das eine Produkt. Und ich meine, da müssten ja auch Investoren angeklopft haben, die dann gesagt haben, oh, das ist ja spannend. Und wie du schon sagst, das war dieser Trend mit Fitbit und Garmin und wie sie alle heißen, die alle irgendwelche Wearables machen. Oder jetzt heute gibt's ja die Woom-Armbänder, ne? Ich sehe hier an deinem Handgelenk ist auch eine sehr advanced Garmin-Uhr. Wieso geht man dann aus so einem Ding raus? Das war doch eigentlich once in a lifetime chances.
Das war ziemlich cool. Ich habe das auch sehr gemocht, aber es kam so ein Punkt, wo wir gemerkt haben, dass die Retention Rate nicht sehr groß war.
Mhm.
Dass die Leute das dann, die haben das halt, viele Leute haben das gekauft, weil sie verliebt waren und weil es war so ein, es hieß dann der Ehering 2.0.
Mhm.
Aber was auch ein bisschen rauskam, ist, dass es vielleicht mehr Handcuff 2.0 war. Dass man zwar in Verbindung sein wollte, aber da war auch so ein bisschen Kontrolle und was weiß ich. Und ich glaube, was das größte Problem war, ist, dass die Leute das nach 6 bis 8 Wochen einfach nicht mehr benutzt haben.
Hm.
Das heißt, die Retention Rate war relativ gering. Und es war so ein Inflection Point, wo wir gesagt haben, wir müssen jetzt das ändern. Wir müssen halt auch so vielleicht sowas in so einen Beziehungsberater machen. Also wir müssen den Leuten helfen, weil das sind oft ganz junge Leute, oft in der ersten oder zweiten, dritten Beziehung und dann irgendwelche Fernbeziehungen, die wollen dann versuchen, das zu halten und zu machen. Und das war nicht unbedingt immer gesund.
Ja.
Also wir haben dann gemerkt, dass manche Leute es mehr so ein besitzergreifendes Gefühl war da mitunter dabei. Und ich war dann sehr überzeugt, dass wir das in mehr so eine Beziehungsberatung machen, dass wir sagen, wir sind ein Fitbit für healthy relationships.
Ja.
dass man sagt, okay, das muss ja erlernt sein. Und mein Geschäftspartner damals war aber hellbent, der wollte das unbedingt übernehmen, die Firma, ja. Und der wollte das in das neue Apple machen und bessere Wearables und teurer und mehr Features und was weiß ich. Und dann kam es zu so einem Punkt, dass wir gesagt haben, okay, dann
trennt man sich.
Versuch du das, übernimm die Firma.
Ja. Und hast du dann deine Auszahlung gekriegt und
bist dann raus. Also ich bin dann sehr zufrieden rausgegangen.
Sehr gut, sehr gut. Und dann kam das nächste Thema, ja, und das liegt mir sehr am Herzen, weil mein Vater von dieser Krankheit, mit der du dich befasst, sehr, sehr schwer befallen ist. Deswegen finde ich das natürlich gerade einer der Hauptgründe, warum ich dich eingeladen habe, weil ich darüber einfach mehr erfahren möchte und lernen möchte. Also es geht hier um Parkinson. Das ist ein Thema, es gibt ja viele Menschen, die dazu einen persönlichen Bezug haben. Aber du hast jetzt nicht direkt irgendwie einen Vater oder eine Tante oder so. Wie bist du dazu gekommen, dass du gesagt hast, das ist jetzt das Thema? Weil ich meine, vom Wearable zu irgendwelche Krankheiten bekämpfen ist ja auf jeden Fall ein sehr cooler Schritt, ne?
Ist eigentlich ein kleinerer Schritt, als man, also es klingt wie ein Riesenschritt, es ist eigentlich ein kleinerer Schritt, als man, als es so offensichtlich ist. Wir haben damals mit der Agentur sehr viel im Gesundheitsbereich gearbeitet. Mhm. Google Health, Samsung Health und Genentech und was. Und Roche war einer unserer größten Kunden. Und damals habe ich schon gemerkt, dass der ganze Gesundheitsbereich mir sehr am Herzen liegt und dass der auch mich und das ganze Team drumherum viel mehr erfüllt als jetzt das nächste Feature für ein Operating System herzustellen. Mhm. Und man merkt, da ist irgendwie mehr, die Japaner sagen Ikigai, Sense of Belonging, irgendwie das lag mir also schon immer sehr am Herzen. Und dann kam das so, dass ich für eine große Longevity Company gearbeitet habe für die AI-Projekte integriert. Und das war dann aber auch so ein Beratungsjob und wieder war cool, das Team war cool, die Firma war fantastisch. Aber es kam dann mein alter Freund, der mir das Bon Touch produziert hat. Mhm. Der kam um die Ecke und sagte, ich habe hier eine Firma und wir haben Clinical Trials und das ist für Parkinson und das sieht super aus. Also wir haben die klinischen Tests, die klinischen Beweise, die sind da. Die Hardware ist fertig. Ich brauche aber dringend jemanden, der das jetzt übernimmt und der das wirklich an den Markt bringt und fertig macht. Und dann zu dem Zeitpunkt war meine Nachbarin, mit unserer Nachbarsfamilie, mit der wir sehr eng verbunden sind, ist dann tatsächlich auch an Parkinson erkrankt gewesen schon. Und das hat uns schon alle sehr mitgenommen, weil Carol auch sehr schnell dramatisch verfallen ist eigentlich. Mhm. Und wir haben das gesehen, dass andere Leute, die mit Parkinson anders umgehen, die viel sportliche Aktivitäten machen, damit unter anderem sehr, sehr lange leben können und mit einer relativ hohen Lebensqualität. Und dann dachte ich, das ist ein Bereich, in dem dringend was gemacht werden muss. Und dann war es eigentlich eine sehr einfache Entscheidung am Ende.
Ja, ist interessant. Ne? Es gibt irgendwie nicht so richtig viel heute. Also ich meine, ich sehe das ja bei meinem Vater, ne? Dass es am Ende des Tages gibt es da Tabletten. Und dann sagen sie halt, dann wird man alle paar Monate mal wieder ins Krankenhaus eingeliefert, weil es wieder schlimmer geworden ist. Dann wird man wieder neu justiert und dann wird man nach Hause geschickt. Aber gerade so bei dem Sport und bei dem Antreiben, und das ist ja, können Sie gleich noch mal ein bisschen was zu erzählen, was das Produkt da eigentlich macht, aber das erzählt einem halt keiner, ne? Also das weiß man halt dann selber und man spricht dann immer mit den Eltern und wir sagen immer, ja, mach doch mehr und mach doch mehr und es wird aber immer schlimmer. Und der war jetzt bei mir, bei meinem Vater in den letzten 20 Jahren auch schon nicht unbedingt mega sportlich oder hat irgendwie viel in dem Bereich gemacht. Und deswegen ist es, glaube ich, da besonders wichtig halt, dass so ein Produkt wie euer halt da irgendwie weiter verbreitet wird. Also erzähl noch mal ganz kurz, was ihr da jetzt eigentlich genau macht und dann, wie ihr da eigentlich an Leute kommt.
Erstmal tut mir leid, mit deinem Vater das zu hören. Irgendwie die Geschichten sind immer, nehmen einen schon immer mit irgendwie. Jeder Mensch, der über den Weg läuft. Es ist also in der Tat so, dass sportliche Aktivität einen wahnsinnigen Unterschied macht. Und es gibt Hunderte und Hunderte von Studien, die oft sehr punktuell sind. Oft sind es wenige Teilnehmer an den Studien. Es gibt aber auch größere Studien. Und es ist jetzt also wissenschaftlich ganz klar belegt, dass sportliche Aktivität die einzige Intervention ist, die tatsächlich den Verlauf der Krankheit total verändert. Mhm. Es gibt sogar eine Studie, die sagt, eventuell kann sie sogar den Verlauf stoppen. Mhm. Das ist aber eine sehr kleine Studie, also da muss man sehr vorsichtig sein. Was wir ganz, ganz sicher wissen, ist, dass es den Verlauf sehr, sehr stark verlängern kann und die Lebensqualität extrem erhöhen kann. Es gibt viele Studien, die weisen darauf hin, auf einen hohen Puls. Eine hohe Pulsaktivität macht viel. Mhm. Aber die Studien sind, es gibt vor allen Dingen viele Studien in dem Bereich, weil das einfach zu messen ist. Andere Sachen kann man viel schwieriger messen und deswegen sind die Studien dann auch, das heißt, jede wissenschaftliche Studie muss nachverfolgbar sein, muss wiederholbar sein und was weiß ich. Deswegen geht die Wissenschaft im Moment in diese Richtung. In unserer Studie, die wir gemacht haben, wir messen also tatsächlich eine 20-prozentige Verbesserung, vor allen Dingen im Gang, auf Englisch heißt es Gait Performance, im schnellstmöglichen Gang und dann auch im Preferred Gait, also in der Schrittgeschwindigkeit, die bevorzugte Schrittgeschwindigkeit ist. Was wir machen ist, dass wir symptomspezifisch draufgehen, was halt auch oft nicht der Fall ist bei den Studien, weil das halt schwierig ist. Du musst halt die Intervention auf jeden Patienten einzeln anfassen. Das heißt, Parkinson, der Verlauf oder die Symptome sind sehr, sehr unterschiedlich. Es ist also auch viel unterschiedlicher als in vielen anderen neurodegenerativen Krankheiten. Was wir machen, wir gucken uns den Patienten genau an. Wir sagen, was sind deine Symptome speziell? Ist es linke Seite, rechte Seite? Ist es Balance? Ist es Bradykinesia? Ist es one of those? Und dann wird das Training speziell für diesen Patienten bereitgestellt, für diese Person. Und das ist ein sogenanntes Dual-Task-Training oder Cue-Training. Das heißt, es gibt ein bestimmtes Signal und dann wird die Person aufgefordert, bestimmte Bewegungen zu machen. Aber die Bewegung ist halt oft auch mit einem kognitiven Element verbunden. Das heißt, der Patient denkt nach. Das heißt, ist es zum Beispiel, ist schwierig zu beschreiben, wenn das Licht rot ist.
Also erstmal vielleicht, es gibt so eine Box praktisch, ne, so eine kleine Runde.
Ich habe die auch hier.
Ja, genau. Für Leute, die das hier bei YouTube sehen, die können sich das mal angucken. Die leuchtet dann.
Also das ist tatsächlich.
Das sieht wie so ein Smart Speaker aus im Prinzip.
So ein bisschen, ja. Das sind die Geräte. Da ist halt auch ein Display drauf. Das heißt, die können verschiedene Farben und Symbole zeigen.
Ja.
Und je nachdem, welches Symbol oder welche Farbe ist, muss dann eine bestimmte Bewegung gemacht werden oder eine bestimmte Hand oder Fuß benutzt werden.
Ja.
Das heißt, das ist ein Element, wo der Patient nachdenkt. Und dann muss er seine linke Hand oder die rechte Hand benutzen, linken Hand, rechte. Und dieses Dual-Task und Cue-Training ist halt speziell sehr wirkungsvoll für Parkinson.
Und wie motiviert man die Leute? Also ich kann mir halt sehr schlecht vorstellen, dass mein Vater in diesem Falle jetzt, das vielleicht, der macht das einmal, der macht es auch ein zweites Mal. Ich hatte ihm damals auch so einen Schrittzähler geschenkt, damit er halt dann irgendwie die 10.000 Schritte am Tag irgendwie schafft. Ich weiß nicht mehr, was wir als Ziel gesetzt hatten. Und das fand er dann eine Woche klasse, weil dann hat es auch vibriert, ne, wenn man diese 10.000 Schritte gemacht hat. Und dann gab es eine Animation auf dem Display und dann war das so juhu. Und dann das nächste Mal, als ich zum Besuch kam, lag das Ding dann in der Ecke und wurde nicht mehr benutzt. So ähnlich wie, was du auch meintest mit dem anderen Wearable. Wie kriegt man die Leute dazu, dass sie das halt auch immer wieder machen? Ist das so ein angeleitetes Training in der Klinik eher? Oder ist das wirklich für den Homebau?
Das ist also tatsächlich so designt, dass man das zu Hause und ohne Betreuung machen kann. Wir wissen, wir haben gerade eine neue Studie abgeschlossen, wo wir gesehen haben, dass die Retention, wie sagt man Retention auf Deutsch?
Dass die Leute da am Ball bleiben.
Am Ball bleiben. Also generell zwei Sachen. Generell Parkinson hat eine sehr gute Retention Rate. Motiviert dadurch, dass es einfach, ich meine, im Grunde liefern wir das vielleicht das wertvollste Gut, was es gibt auf der Welt. Das ist
längeres Leben
mit einer hohen Qualität. Also nicht nur einfach länger leben um jeden Preis, sondern eine hohe Lebensqualität einfach.
Ja.
Das ist wahrscheinlich die höchste Motivation, besser als Geld oder sonst
irgendwas,
was es geben kann. Das heißt, wir sehen in unseren Studien, dass die Leute sehr, sehr lange am Ball bleiben.
Ja.
Und wir wissen das auch generell von Leuten, von Personen mit Parkinson, dass die eigentlich sehr, sehr treu zu ihren Trainings sind, weil sie auch merken, dass, wow, das fühlt besser und die Depression geht zum Teil weg, weil sie merken, dass sie fühlen, schlafen besser, hat ganz viele Nebeneffekte, die einfach sehr, sehr positiv sind. Zum anderen natürlich ist unsere App ist natürlich gamified und ist darauf angelegt, einfach, wie sagt man das? Ach, mir fehlen immer die deutschen Worte.
Du kannst auch in Englisch sagen. Also du hast auch einen Streak und kannst Badges sammeln.
Habit forming.
Okay,
Habit forming.
Ja.
Wie sagt man das?
In Habit ist das nicht im Deutschen auch so? Müssen wir nochmal nachreichen, das Wort.
Okay, sorry.
Aber ich glaube, das versteht jeder.
Ja, und damit, ja, das läuft also, im Moment sind unsere Daten sehr, sehr gut in dem Bereich.
Wo steht das Unternehmen im Moment? Also ihr entwickelt das ja im Moment noch nicht. Das kann man noch nicht kaufen heute, ne?
Das kann man noch nicht kaufen. Wir haben gerade unser Early Bird Programm, das läuft noch. Da können sich Leute noch einschreiben. Das wird schon ziemlich voll. Das ist auch relativ schnell sehr voll geworden. Mhm. Also wir merken, dass der Markt einfach nach so einer Lösung verlangt,
ja,
was sehr gut ist. Wir werden das im Oktober anfangen zu verkaufen.
Mhm.
Ja, Quatsch. Blödsinn. Im Oktober fangen wir an mit unserem Early Bird Programm und dann im Februar wird es dann verkauft.
Okay.
Das ist im Moment der Plan.
Und hast du dafür Geld geraced oder raced du dafür Geld? Oder das ist ja auch wieder ein ganz schöner Invest, wieder so ein Hardware-Produkt zu produzieren, auch in der Qualität.
Ja, das ist in der Tat relativ teuer. Also sammeln insgesamt 2 Millionen ein, haben aber schon über $400,000 eingesammelt.
Okay.
Und bin jetzt noch dabei, die fehlenden 1,6.
Okay. Ja, ich meine, das ist ja für San Francisco-Verhältnisse eigentlich relativ unambitious, ne? Also die Leute sagen ja immer so, ja, wenn du nicht mindestens irgendwie 5 Millionen raise, so, dann fange ich gar nicht an, mich da mit dir zu unterhalten. Aber gut, wenn ihr nur so wenig braucht, ist es ja umso besser. Wie kommt man denn an die User? Hast du da irgendwie Krankenhäuser angeschrieben oder gibt's irgendwelche Reddit-Gruppen oder so von Parkinson-Patienten oder wie kommt man an Leute?
Also wir kommen an Leute ganz viel über Social Media. Das heißt, wir sind aber auch erst in den Anfangsschritten. Wir haben ein paar Videos produziert und haben die auf fast nur auf Facebook rausgeknallt, wo unsere Zielgruppe einfach da ist.
Ja, es ist ein bisschen älter, klar.
Es sind älter, also der Onset fängt meist ab 65 plus an. Es gibt aber auch eine Riesengruppe, wo Parkinson unter 50 diagnostiziert wird.
Mhm.
Das sind sogenannten Young Onset Leute. Facebook funktioniert wunderbar für uns. Wir arbeiten auch mit Rock City Boxing sehr eng zusammen. Das ist die größte Organisation, Non-Profit-Organisation für Exercise in Parkinsons in den USA mit über 50.000 Membern. Da bin ich alle 2 Wochen da und mache Übungen mit denen und probiere neue Trainings aus und was weiß ich. Und über die, ja, das funktioniert ziemlich gut.
Okay. Mir fällt gerade noch ein, also Venture ist ja eine Finanzierungsmöglichkeit, aber gerade bei solchen Health-Produkten, gibt es da nicht auch irgendwelche Grants oder irgendwelche Regierungen oder irgendwie, dass sowas einfach supported wird oder dass irgendwelche Firmen, die Parkinson-Medikamente herstellen, irgendwie da interessiert sind oder so? Oder was sind da so die Zielgruppen für dich?
Für Pharma ist es ein bisschen zu früh, weil wir noch im Seed-Stage sind und noch Pre-Sales.
Ja.
Das heißt, Pharma sagt so, kommt wieder, wenn ihr irgendwie 10.000 User habt.
Ja,
so.
Klar.
Die Organisation, mit denen spreche ich, mit vielen. Das Mindset ist bei den großen Foundations und Orgs für Parkinsons komisch. Die denken dann, oh, Startup, oh, das ist Economy, gib mir Geld. Und die wollen dann Geld von mir und nicht, die denken dann nicht dran, irgendwie, oh, du kannst uns das und das sponsern und dies und das.
Ja.
Das ist ein bisschen schwierig, da das Mindset umzudrehen. Grants ist eine Möglichkeit, auf die wir gucken. Im Moment ein bisschen schwierig mit der neuen, Regierung.
Ja, klar.
Also das ist passiert gerade ganz viel. Viele sind auch dafür beschränkt, dass man die Mehrheit, 50% Mehrheit muss in amerikanischem Besitz sein.
Ja.
Und das ist bei uns leider nicht der Fall.
Ja,
wir sind halt, also das ganze Team ist eigentlich europäisch.
Okay.
2 Hauptfounder sind deutsch.
Also. Okay. Gut. Ja, ich meine, es ist schon verrückt, aber das ist ja so ein Produkt, wenn das funktioniert, dann die Krankenhauskosten, also ich meine, wenn ich das mir angucke, was da an Aufenthalten bezahlt wird und wie Einstellungen, Medikamente und so, das sind ja Hunderttausende oder so, die da reingehen. Und wenn man da halt irgendwie einfach das um 20% reduziert oder so, dadurch, dass man irgendwie solche Geräte einsetzt, da müsste es ja eigentlich irgendwelche Cases für geben. Ne? Das ist halt immer die Frage. Die Pharmakonzerne verkaufen natürlich ganz gerne die Medikamente und die Krankenhäuser wollen auch irgendwie die Betten belegen. Also da ist ja immer so dieser Conflict of Interest wahrscheinlich. Ne? Ja.
Ich glaube, so düster ist es nicht. Das gibt, also wir haben auch ganz klar den Plan, dass wir mit Medicare zusammenarbeiten, dass es da ein Reimbursement gibt von Medicare. Die Kosten sprechen halt ganz klar. Also die Versicherung ist sehr daran interessiert, solche Lösungen zu haben. Auch Medicare, Veteran Affairs, das sind die Organisationen, die sehr daran interessiert sind. Wir haben im Moment Access-Costs für pro Parkinson-Patient, die liegen bei ungefähr $30.000 pro Jahr.
Wow.
Also es ist schon eine Menge. Und dann, wenn man sagt, so eine sehr, sehr günstige Lösung, wie wir haben, wo wir sagen, wir können wirklich wir schätzen, dass wir 5 bis 15 Jahre hohe Lebensqualität zu einem Menschen dazugeben können.
Ja, Wahnsinn.
dann ist es für einen Versicherer auch eigentlich ein No-Brainer. Also,
ja. Also falls hier jemand aus dem Versicherungsbereich zuhört, dann können die Leute sich ja mal bei dir melden. Okay. Du hast es mir auch mal erzählt, dass das so ein bisschen aus dem Profisport auch kommt. Ne? Also diese Technologie mit diesen Licht- und Funktionsarbeit, irgendwie Formel 1, Fußball und so weiter. Wurde sich da bewusst abgeguckt so?
Das kommt in der Tat, also auch das Gerät, was ich hier habe, das ist tatsächlich das gleiche Gerät, was im Profisport benutzt wird. Mhm. Sehr erfolgreich im Profisport benutzt. Ich glaube, 30% aller Bundesliga-Clubs benutzen das. Real Madrid, Paris Saint-Germain, Bayern München, BVB, was weiß ich.
Ja.
Und die benutzen das für das sogenannte Scanning. Gerade im Fußball wird das für das Scanning benutzt. Das heißt, der gerade auf einem sehr hohen Leistungsniveau, dann muss der Fußballspieler einfach wissen, wo sind meine Mitspieler, wo sind die Gegner, wo ist der Ball und wo kann ich den nächsten Pass hinmachen.
Ja.
Richtig, das ist ein Toni Kroos-Ding irgendwie. Ne? Und das kann man im normalen Training vielleicht 2-3 Mal alle 20 Minuten trainieren, so eine Situation, dass man wirklich dieses Scanning machen muss.
Ja.
Wo ist meine Umgebung? Und mit diesen Geräten kann man das tatsächlich 3-4 Mal pro 5 Minuten machen.
Also
kann man das, oder pro Minute vielleicht sogar.
Ja.
Und man hat diese sehr schnellen Reaktionsgeschwindigkeiten, die kann man damit ganz, ganz speziell trainieren. Deswegen ist es so erfolgreich.
Interessant. Und gibt es da nicht auch noch 10-Jahre-Krankheiten, wo das auch noch gehen kann? Ich meine, alles, was irgendwie im Gehirn nicht richtig funktioniert, kann man ja durch irgendwie eine Stimulation vielleicht irgendwie hinauszögern, ne?
Das ist sehr richtig, ja. Es geht um mit dem Schlagwort Neuroplastizität.
Mhm.
Das heißt, dass eigentlich bei allen Krankheiten oder Konditionen, wo bestimmte Teile des Gehirns krank sind oder nicht mehr funktional sind, kann man das anwenden. Und das funktioniert, dass man das Gehirn, das ist halt dieses wahnsinnig wunderbare Organ, was keiner wirklich versteht heutzutage. Also die Wissenschaft ist da weit zurück. Es gibt Leute, die sagen, wir werden erst den Mars bevölkern, bevor wir das Gehirn vollständig verstehen.
Ja.
Das ist aber dieses wunderbare Organ, dass es in der Lage ist, tatsächlich neue Wege zu finden, neue Neuronal Pathways, einfach aus kranken Bereichen oder absterbenden Bereichen um zu verlagern in Bereiche des Gehirns, die da sind. Und das ist genau das, was wir mit diesem Gerät machen. Und das funktioniert. Wir fangen an mit Parkinson, aber das funktioniert. Wir haben also diese Clinical Trials für Demenz und für Alzheimers mit sehr guten Resultaten. Wir wissen, dass es für Traumatic Brain Injury funktioniert, Stroke Recovery.
Mhm.
Also es geht überall, wo Neuroplastizität eine Rolle spielt, kann dieses System verwendet werden.
Okay, krass. Ich meine, an sich ja eine riesen Opportunity dann auch. Ne? Ist das was, wo du sagst, da wirst du jetzt die nächsten Jahre auf jeden Fall mit dich befassen? Also wenn du das Geld raisen kannst und so, sag mal, das läuft positiv. Also ist das was länger als 7 Jahre sogar sein könnte?
Die Geschichte spricht gegen dich.
Ich meine, muss ja auch nicht. Ne? Kann man ja auch gucken, wie es dann läuft und dann die Entscheidung treffen.
Aber 7 Jahre ist eine lange Zeit.
Ja, absolut, absolut. Lass uns mal kurz ein bisschen über deine Strukturen da sprechen, weil du warst ja immer so auch mit dieser Brücke, ne, mit Portugal oder auch mit Deutschland. Wie macht ihr das heute? Seid ihr ein Remote-Team? Seid ihr in Person? Wie strukturiert ihr das?
Wir sind tatsächlich, also wir haben 3 unserer vom Founding-Team sind hier in der Bay Area.
Mhm.
Das ist der CPO und der CTO. Wir sind zu dritt und wir arbeiten halt auch sehr eng zusammen.
Mhm.
Das Wissenschaftsteam ist in Madrid, in Spanien.
Mhm.
Das ist der Professor Fernandez del Olmo und unser Lead Scientist Eduardo.
Mhm.
Und dann die Hardware sitzt in Barcelona. Das heißt, eine gute Hälfte von unserem Team sitzt tatsächlich in Spanien.
Okay. Krass. Wie kommt man denn da an Talent? Ich meine, gerade heute hier in der Bay Area merkt man so, alle machen nur noch in Person. Du hast diese Brücke darüber. Oder ist das auch ein Grund, das da zu machen, weil du da günstiger Talent bekommst einfach?
Ich würde sagen, es ist super schwierig, ein Startup in der Bay Area zu machen und alle Leute hier zu haben, weil die Gehälter sind ja einfach wahnsinnig hoch.
Mhm.
Also da müsste man...
So viel raisen. Deswegen raisen wir nicht so viel wahrscheinlich. Ja.
Zum Glück bin ich halt in der Lage, weniger zu raisen und das dann zu machen.
Mhm.
Ich kenne auch kaum, also auch aus meinem Startup-Umfeld sind immer die Kernleute sind hier, aber dann wird halt auch doch sehr viel remote gemacht.
Ja,
dass man sich
wir sehen das hier bei uns auch, ne, dass halt Leute irgendwie anfangen, die Gründer sitzen hier und so die Key-Leute und dann wird halt geguckt irgendwo in Südamerika oder Mittelamerika. Wir haben auch ein Team in Guatemala zum Beispiel, weil einfach da die Engineers halt irgendwie was ich, 25% von dem kosten, was wir hier zahlen. Und die sind deutlich ambitionierter, ehrlicherweise, als jemand, der irgendwie hier aus Stanford kommt und meint, er ist jetzt schon irgendwie CTO, ne, wenn er 21 ist. Ja. Das ist ganz interessant. Generell noch mal ein bisschen weiter da über diese Brücke nachgedacht, ne? Wie siehst du so die Gründerszene? Also glaubst du, man muss schon hier sein, um was richtig Cooles aufzubauen? Oder glaubst du, dass man eigentlich in Barcelona oder Madrid oder Berlin oder so eigentlich die gleichen Chancen hat?
Ich glaube, man hat die gleichen Chancen. Es kommt drauf an. Also es ist natürlich immer eine, gibt keine einfache Antwort auf so eine komplizierte Frage. Ich glaube, wenn es wirklich um Funding geht, wenn man tatsächlich das Investment braucht, ist man hier sehr gut aufgehoben. Mhm. Weil auch gerade wenn es ums erste Investment geht, die Investoren wollen gerne die Leute sehen, wollen die gerne dicht bei haben, wollen gucken, irgendwie sind die verantwortungsvoll mit dem Geld, gehen die damit verantwortungsvoll um oder nicht und so. Das ist schon ein sehr wichtiger Faktor. Ich würde also nie im Leben das ganze Team hier haben, wie wir es eben schon gesagt haben. Mhm. Also das ist Quatsch, das ist einfach viel zu teuer hier. Mhm. Es gibt aber immer wieder Erfolgsgeschichten, die aus Europa kommen. Also es ist nicht unmöglich. Aber gerade für Bootstrapping oder wenn man den US-Markt vielleicht nicht als Haupt- und Anfangsmarkt haben will, dann kann das auch sehr gut in Europa funktionieren.
Ja, ja. Kannst du dir vorstellen, auch irgendwann wieder zurück in Deutschland zu leben oder in Portugal oder so? Oder bist du hier for good?
Ich bin hier, also definitiv not for good.
Ah, interessant, okay.
Also es gefällt uns sehr gut und wir sind sehr froh hier, aber Europa ist schon, liegt mir schon sehr am Herzen.
Okay. Ja.
Also Deutschland ist mir ein bisschen zu kalt, aber Portugal ist schon.
Ja, ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, was die Leute gar nicht so realisieren, bis man mal wo lebt, wo es halt einfach immer gutes Wetter ist. Ne? Also wenn man immer um die 15 bis 20 Grad hat wie in San Francisco, das macht viel fürs Gemüt. Und gerade wo du wohnst, ein bisschen südlicher, ist ja noch besseres Wetter als hier in SF. Gibt es irgendwas, und das frage ich immer ganz gerne zum Schluss, was irgendwie dich total ausmacht, was nicht auf deinem LinkedIn-Profil steht?
Also wenn es irgendwas gibt, was so ein vielleicht ein roter Faden durch meine Karriere ist, dann ist das so, was mir wichtig ist, sind ethische Geschäftspraktiken, dass man so ein ethisches Geschäft macht. Das heißt, ich bin großer Verfechter von Transparenz, dass halt auch alle Gehälter für alle einsichtig sind, dass man weiß, dass also der Chef da nicht irgendwie sich Geld rausholt und bunkert, dass es so No-Asshole-Prinzip gibt, dass, wer sich nicht einfügen kann und nicht ins Team passt und die Energie versaut, der hat einfach keinen Platz.
Ja.
Dass man auf langfristige Beziehungen baut, dass man halt nicht alles immer nur, wie es hier in der Bay Area oft so ist, das ist sehr viel transaktional, dass man sagt so, oh, was gibst du mir, dann was gebe ich dir? Dass man halt eher auf langfristige Sachen guckt, dass man, wir sind hier nicht für 2-3 Monate, sondern für 5, 6, 7, 8 Jahre.
Irgendwie. Ja.
Dass man guckt, dass man auch, wenn es mal schlecht läuft, dass man halt trotzdem bei einer bestimmten Person bleibt und die unterstützt. So, das sind Sachen, die mir eigentlich wichtig sind und die sich durch alle meine Geschäfte gezogen haben.
Okay, sehr, sehr cool. Ich habe noch eine andere Frage, die mir gerade einfällt.
Okay.
Du hast das Wort einmal vorhin schon angesprochen und du siehst sehr jung aus auch und meintest Longevity. Gibt es da so Sachen, wo du besonders begeistert bist? Das ist ja so ein bisschen Talk of Town, auch in Deutschland mittlerweile. Gibt es irgendwelche Hacks, die du machst, die irgendwie man wissen sollte?
Also ich habe ja über 2 Jahre bei Altos Labs gearbeitet.
Ja, deswegen frage ich. Ja.
Das ist, glaube ich, die größte Unternehmung in Longevity mit 7 Milliarden Dollar.
Ja.
Investment. Habe auch alle Wissenschaftler gequält, die ich irgendwie greifen konnte. Und ja, welches Supplement nimmst du?
Und Nahrungsergänzungsmittel.
Nahrungsergänzungsmittel, genau, richtig, danke. Und es kam dann auch immer, ich habe auch alles ausprobiert, was es gab, habe nicht wirklich große Unterschiede gemerkt. Es gibt aber die 4 Faktoren, die ich unterschreiben kann, die sehr wichtig sind und die sagen irgendwie, wenn du die 4 Faktoren machst, dann bist du auf der richtigen Seite. Das heißt Sport, also beweg deinen Hintern, irgendwie das ist einer der wichtigsten. Gut schlafen und das ist das, was bei mir wahrscheinlich am schlechtesten ist. Aber wenn ich so meine 7 Stunden nicht habe pro Nacht, dann merke ich auch schon, oh, es wird schlechter. Mhm. Also Schlaf ist wahnsinnig wichtig, Schlafhygiene, muss man sehr darauf achten. Gute Ernährung, ich bin Vegetarier seit über 20 Jahren, trinke keinen Alkohol, keine Drogen, was weiß ich. Also das macht natürlich einen Riesenunterschied. Und gesundes soziales Umfeld.
Mhm.
Also wenn man die 4 macht, dann hat man das meiste im...
Okay. Ja, das kann ich alles unterschreiben. Vielen Dank für die Insights. Ich finde total cool, auch deine Beweggründe, warum du das machst, was du machst. Und auch da habe ich sehr viel Überschneidung mit dir. Insofern, ja, vielen Dank und Hoffentlich bis bald mal.
Vielen Dank.
Danke, ciao. Das war Christoph Dressel, Seriengründer, Unternehmer mit Herzblut und CEO von Mimo Fit. Was für eine beeindruckende Geschichte und was für wertvolle Insights rund um Unternehmertum, Parkinson und das Gründen von Firmen, die echten Impact haben. Nochmal ein kleiner Reminder für unsere neue WhatsApp-Community. Kommt einfach dazu. Wie gesagt, Link gibt's dazu in den Shownotes. Diese Episode wurde präsentiert von learn.xyz, eurer Plattform für modernes und effektives Corporate Learning, powered by AI. Einfach mal testen auf www.learn.xyz. Und wie immer, danke auch an Tobi Nothelfer, der diesen Podcast produziert. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dahin, ich freue mich.